SRF 4 News.
SRF 4 News. Korrespondenten im Gespräch mit Kati Flaviano.
Fast 62 Millionen Deutsche sind am 22. September aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Sie entscheiden, wer künftig im Bundestag vertreten sein wird und wer unser Nachbarland in den kommenden Jahren regiert. Zwei davon sitzen regelmäßig in unserer Korrespondentenrunde. Es sind Holger Ahlich, er berichtet aus der Schweiz für das Deutsche Handelsblatt, und Hans-Jürgen Maurus, er berichtet aus der Schweiz für die ARD. Eigentlich beleuchten wir ja hier in unserer Gesprächsrunde eher Schweizer Themen und wie Sie diese mit fremden Augen oder mit einer gewissen Distanz sehen. Aber ich gehe davon aus, dass Sie beide den Wahlkampf in der Heimat Deutschland auch verfolgen, allerdings vermutlich auch mit einer gewissen Distanz. Wie erleben Sie den aktuellen Wahlkampf in Deutschland, Hans-Jürgen Maurus?
Wenig aufregend, um nicht zu sagen langweilig. Die Strategie der behutsamen Umarmung zwischen Regierung und Opposition ist für mich etwas relativ Neues. Ich kenne da andere Wahlkämpfe, die sehr viel härter ausgetragen werden. Das belebt nicht nur das Geschäft, sondern es hilft meines Erachtens auch dem Wähler, etwas mehr über Inhalte zu erfahren. Im Moment sind die Hauptparteien alle derart weichgespült und haben vor allem von Seiten der Bundeskanzlerin dem Land eine gewaltige Valiumpille verpasst, sodass man das Gefühl hat, man lebt im Schlaraffenland und die Wahl ist eigentlich gar nicht so wichtig. Am besten lässt man ohnehin alles beim Alten. Das ist ja eine der Optionen. Und insofern kann ich diesem Wahlkampf nicht viel abgewinnen und ich kümmere mich zurzeit auch Gott sei Dank um wesentlich wichtigere Themen.
Ich glaube, der Wahlkampf wird ab diesem Sonntag eine wichtige Wendung nehmen, denn wir haben ja die wichtige Landtagswahl in Bayern anstehen und die soll natürlich für Frau Merkel und ihre Regierung eine Steilvorlage sein. Das gelingt dann, wenn Seehofer es schließlich schaffen sollte, was nicht unmöglich scheint, die absolute Mehrheit zu erringen, dann in der Tat läuft es auf das Ergebnis heraus, was die Auguren schon seit längerem uns prognostizieren, dass Frau Merkel Bundeskanzlerin bleiben wird. Es gibt allerdings eine große Unbekannte. Man darf nicht vergessen, dass die Umfragen in Deutschland extrem unzuverlässig geworden sind. Ich erinnere daran, dass ich glaube, es war die Wahl 2007, hat man Merkel einen großen Sieg vorhergesagt und sie ist dann mit 35% ziemlich schlecht abgeschnitten. Eine ähnliche Überraschung kann ich mir vorstellen, könnte es auch dieses Mal geben, weil die Alternative für Deutschland, also jene Partei, die den Austritt aus der Eurozone propagiert, doch in der Wählergunst knapp bisher laut Umfragen unter der 5%-Hürde rangiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es hier den Effekt gibt, dass vielleicht viele nicht zugeben wollen, dass diese Partei sie wählen wollen und sie am Ende vielleicht dann doch ins Parlament einzieht. Und das wäre eine große Überraschung und das würde dann die parteipolitischen Optionen nochmal komplett durcheinanderwirbeln. Also der Wahlkampf ist langweilig, da stimme ich dem Kollegen Maurus komplett zu. Das Ergebnis kann allerdings trotzdem sehr spannend sein.
Noch eine Frage, Hans-Jürgen Maurus. Wenn Sie vielleicht die Schweizer Zeitungen blättern, wie haben Sie eigentlich das Gefühl, wie die Schweizer über diesen deutschen Wahlkampf oder über das Politleben in Deutschland aktuell berichten?
Was mich immer wieder überrascht, ist das doch erfreulich große Interesse Schweizer Medien an Deutschland, dem großen Bruder, eigentlich generell, aber dann natürlich auch, wenn es um den Wahlkampf geht. Aber wenn ich mir dann so einige Analysen anschaue Quellen oder Mitarbeitern, die man eigentlich früher regelmäßig, weil sie Sprecher von großen Unternehmen, in diesem Falle einer Großbank waren, dann liest, dann fragt man sich schon ein bisschen, wie solche Analysen zustande kommen. Also gerade was die Bundeskanzlerin angeht, da habe ich schon den Eindruck, dass all diese Nebelschwaden und Rauchbomben, die da in Berlin gezündet werden, offensichtlich auch gelegentlich die eine oder andere Perspektive vernebeln. Da würde ich mir eine kritischere Haltung durchaus wünschen.
Ja, im deutschen Bundeswahlkampf spielt ja die Schweiz eine eher untergeordnete Rolle. Das ist jetzt kein Thema, was jetzt in deutscher Sicht die Wähler an die Uhren treibt. Herr Steinbrück hat, wie ich finde, erstaunlich wenig auf seinen Wahlkampfschlager Steuerbetrug und damit Kritik an Schweizer Banken, hat dieses Argument wenig ins Feld geführt, womit er meiner Ansicht nach eigentlich einer seiner Charakterpunkte ein bisschen unterbewertet hat. Mir ist aufgefallen in dem Wahlkampf, dass man hat ja viel über Steinbrücks misslungene Kampagne, über seine Fettnäpfchen berichtet und auch darüber, dass er eigentlich in seinem Programm eigentlich ziemlich nach links gerückt worden ist von der Partei. Und er ist ja eigentlich eher ein Sozialdemokrat, der Leistungsgerechtigkeit predigt, der anerkennt, dass das Reichtum erwirtschaftet werden muss, bevor man umverteilen kann. Seitdem er in TV-Shows und Talkshows als Person mehr Präsenz zeigt, legt auch die SPD in Umfragen wieder zu. Und das zeigt eigentlich, dass der Kandidat Steinbrück meiner Ansicht nach durchaus ein Potenzial gehabt hätte für mehr. Und er ist meiner Ansicht nach einfach da in dem Punkt ein bisschen schlecht gemanagt worden, weil die Partei ihn einfach zu sehr nach links hat rücken lassen, um sich von der Merkel abzusetzen. Das war meiner Ansicht nach ein Fehler, den die SPD wahrscheinlich bereuen wird.
Spätestens ab dem 23. September werden wir viel Zeit für Analysen haben der Resultate. Kommen wir zu einer Person, die quasi auf dieser Schnittstelle Schweiz-Deutschland ist, nämlich Josef Ackermann. Vor 2 Wochen zog er sich aus dem Verwaltungsrat bei der Zürich-Versicherung zurück. Die Umstände, die dazu geführt haben, waren tragisch. Nun verlässt er auch Siemens. An einer Medienkonferenz diese Woche äußert Josef Ackermann sich zu den Vorwürfen, er sei mitverantwortlich für den Suizid des Zürich-Finanzchefs Pierre Vautier. Zunächst mal zu diesem Siemens-Job, den er aufgibt. Ist das genauso überraschend wie die Zürich-Geschichte, Hans-Jürgen Maurus?
Das würde ich nicht so sehen, sondern ich glaube, dass er sicherlich versuchen wird, wenn man das so formulieren kann, eine neue Aufgabe zu suchen und sich damit vielleicht erst einmal aus gewissen Etagen zurückzuziehen. Ich glaube allerdings, dass man beides nicht miteinander vergleichen kann und auch nicht sollte. Der eine Fall ist derart extrem. Ich rede von der Zürich-Versicherung, auch sehr, sehr tragisch. Es ist immer eine ganz große Tragödie, wenn ein Mensch praktisch aus Verzweiflung Selbstmord begeht. Und ich glaube, dass jeder davon betroffen ist, der überhaupt nur irgendein menschliches Gefühl empfinden kann. Und dass er dann daraus die Konsequenzen gezogen hat, diesem Falle als Verwaltungsratschef der Zürich, war, glaube ich, die richtige Entscheidung. Denn es ist sehr schwer, sich gegen Vorwürfe aus dem Grab zu wehren oder zu versuchen, hier auch nur in Ansätzen eine Art Balance einer Perspektive erzeugen zu können. Ich glaube, dass da seine Berater ihn falsch beraten haben, indem sie versucht haben, ihn zu halten. Und insofern aber wird man sehen, wie dann dieses Kapitel, wenn es sich überhaupt weiterentwickelt, dann am Ende nochmal auf der letzten Seite aussieht.
Josef Ackermann hat an der Pressekonferenz selbst gesagt, es gebe verschiedene Gründe bei Siemens, sei es unter anderem eine Diskrepanz in Stil- und Fairnessfragen. Was meint er damit?
Bei Siemens hat es einen Machtkampf im Aufsichtsrat gegeben. Aufsichtsratspräsident ist ja Gerhard Kromme, ein nicht minder machtbewusster Manager aus der deutschen Spitzenindustrie, der lange Zeit bei ThyssenKrupp Präsident war. Bei Siemens ist es ja so gewesen, dass vor kurzem der Vorstandsvorsitzende ausgetauscht worden ist und Herr Kromme hat seinen Schützling, Herrn Löscher, fallen lassen. Damit war Ackermann offenbar nicht einverstanden, auch mit der Art und Weise. Allerdings ist das nur die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite ist, und das wird immer wieder kolportiert, dass Ackermann selbst gerne Kromme als Präsident des Aufsichtsrates bei Siemens abgelöst hätte. Da hat er aber keine Chance gehabt, allein deshalb, weil in Deutschland ist es ja so, dass die Hälfte des Aufsichtsrates immer bei den Großkonzernen von der Arbeitnehmerseite besetzt ist. Und als Ex-Finanzmanager ist Herr Ackermann den Gewerkschaften nicht zu vermitteln. Und er hat einfach keine Chance gehabt, diesen Posten je zu erreichen. Plus er hat den Machtkampf um die Beibehaltung Löschers verloren und zieht sich jetzt da zurück.
Es droht ihm ja auch noch ein Prozess mit Leo Kirch, respektive mit seinen Erben. Hier droht eine Klage wegen Prozessbetrug. Das heißt, zurzeit ist Josef Ackermann wirklich angeschlagen.
Ja, ich bin nicht sicher, ob Kollege Maurus rechnet, dass Ackermann sich zurückzieht, um nochmal woanders höhere Ämter anzustreben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, hier geht eine Ära zu Ende. Denn die Tatsache, dass er bei Zürich so knall auf Fall das Amt fallen lässt, zeugt von mir auch, also ich interpretiere das einfach auch, dass er auch des Kämpfens müde geworden scheint. Wenn ich mir vorstelle, ein ähnliches Drama, das ist natürlich spekulativ, ich gebe es zu, aber wenn ich mir vorstelle, ein ähnliches Drama wäre bei der Deutschen Bank vorgefallen, er hätte nie im Leben seinen Posten so schnell aufgegeben, weil er einfach, dass er das immer machen wollte. Und jetzt zieht er sich auch bei Siemens zurück. Und ich frage mich auch, ob andere Verwaltungsräte, andere Konzerne nach dieser Vorgeschichte sich überlegen, ob Herr Ackermanns unbestrittenes Fachkenntnis noch zurückgreifen zu wollen, weil er natürlich jetzt immer eine Person sein wird, an die polarisiert, an die sich die Meinungen entzünden. Und ob er damit bei Konzernen wie zum Beispiel Roche, die suchen ja noch einen neuen Präsidenten, ein Kandidat wäre. Ich bin da offen gesagt skeptisch.
Ich bin da ein bisschen anderer Auffassung. Ich bin zunächst sehr skeptisch. Das ist immer so leicht dahergesagt. Wir Journalisten klammern uns gerne an so Begriffe wie Ära einer Person oder so etwas. Ich glaube, das gibt es nicht. Es gibt Spitzenpersonal, dem wir eher zugeneigt sind und die wir lieber in die Schlagzeilen hieven und solche, die wir komplett ignorieren. Ich nenne nur den Fall Schlotter. Da hat der Verwaltungsratspräsident null Konsequenzen gezogen und kein Mensch hat sich darüber aufgeregt. Der Verwaltungsrat dieses Konzerns ist ein relativ unbekannter, vor allem in Deutschland. Herr Ackermann ist eben sehr bekannt und der Fall Ackermann oder der Name Ackermann ist schon ein Reizwort für die Journalie. Das sollten wir ruhig etwas selbstkritisch auch zugeben. Deswegen stürzen wir uns dann gerne auch auf das Thema. Das wird dann letzten Endes sogar ein bisschen dahin, ich will nicht sagen manipuliert, aber doch hingebastelt, dass man dann nicht mehr über den eigentlichen Fall redet und die Person, sondern eigentlich nur noch über die Person Ackermann. Und daher glaube ich, dass man das etwas vorsichtiger angehen muss. Und es ist natürlich wirklich möglich, dass ihn da ganz persönliche Überlegungen zu diesem Rücktritt gezwungen haben im Sinne von, dass er das als die einzige Alternative oder einzige richtige Option gesehen hat. Und ich glaube, wir sollten ja auch nicht vergessen, dass mehr oder weniger die Umstände dieser Tragödie, diese Umstände sind natürlich so spezifisch, dass da Druck entsteht, ob man es will oder nicht. Und das kann man dann auch nicht mehr steuern.
Die Frage ist einfach, was passiert jetzt? War es das jetzt? Oder hat er nochmal das Potenzial, an einem anderen Großkonzern in leitender Funktion, nicht als einfaches Verwaltungsrat oder Aufsichtsratmitglied, sondern als Präsident sozusagen zu rebondieren, wie die Franzosen sagen, nochmal zurückzukommen? Und da bin ich, wie gesagt, skeptisch, weil auch bei Siemens, es gab eine Personalentscheidung, damit war er nicht einverstanden. Der Verwaltungsrat, der Aufsichtsrat hat aber entschieden und das will er jetzt nicht mehr mittragen. Und natürlich diese kurzen Rücktritte in kurzen, engen Zusammenhang ergeben doch schon ein Bild, finde ich, dass er hier für seine Einsichten eintritt und wenn es mal nicht so läuft, er dann einfach dann auch die Konsequenzen zieht. Und das ist eine Frage, wo natürlich ein Verwaltungsrat sich sagt, wenn es dann jedes Mal kracht und wir eine Reizfigur uns reinholen, wo ein mit Ackermanns Berufung ist automatisch eine mediale Konzentration, Aufmerksamkeit da. Das ist gar keine Frage. Und ich frage mich einfach, ob Konzerne sich das noch antun wollen.
Sie hören die Korrespondentenrunde heute mit Holger Ahlich und Hans-Jürgen Maurus. Ich werfe jetzt eine andere Reizfigur in die Runde und wechsle zu unseren Sessionsthemen in der Schweiz, Christoph Blocher. Er sucht bei der Linken Verbündete, um die Schweizer Banken auf eine für die Volkswirtschaft verträgliche Größe zu schrumpfen. Sagt er, diese unheilige Allianz von SVP und SP ist nicht zum ersten Mal Thema bei ihm. Er hat ja vor 4 Jahren schon mit Hayek Senior gemeinsame Vorschläge präsentiert, wie den Großbanken die Flügel zu stutzen wären. Jetzt ganz unabhängig vom konkreten Vorschlag. Es gibt ja auch andere Personen, die sagen, man hätte zu wenig getan. Die bisherigen Ansätze zur Zähmung der Finanzbranche greifen zu kurz. Sehen Sie das auch so, Hans-Jürgen Maurus?
Ja, absolut. Und ich glaube, dass dieses Thema auf der Agenda bleibt, ist enorm wichtig, egal aus welcher Ecke Sie kommen. Es geht um die Sache. Und wir haben hier ja auch schon an dieser Stelle häufiger darüber diskutiert. Die jüngste Warnung vom Ex-US-Finanzminister Paulsen, der ja in der Zeitung meines Kollegen Ahlich hier nochmal auch in voller Breitseite das Thema aufgegriffen hat, indem er sagt, das Too-Big-to-Fail-Problem ist ungelöst, auch das Problem der Schattenbanken ist ungelöst. Lassen wir mal den Spezialfall Fannie Mae und Freddie Mac in USA weg. Aber es ist ganz klar, es gibt immer noch Systemrisiken. Und wenn ein Ex-Finanzminister vorschlägt, dass man Banken aufspalten soll, ihre Größe beschränken soll, einen Verkaufszwang unter Umständen sogar noch institutionalisieren soll, wenn Risiken nicht mehr gesteuert werden können, dann würde ich sagen, ist das nicht nur bemerkenswert, sondern da müssen wir wir dieses Thema am Kochen halten.
Jetzt geht es ja in der Schweiz, wenn wir von Too Big to Fail sprechen, meistens um die beiden großen UBS und CS. Die Vorschläge von dieser SVP- und SP-Allianz, wären die denn sinnvoll, Holger Ahrlich?
Das Thema der Auftrennung der Banken ist ja so nicht neu. Es gibt ja ähnliche Vorstöße in Großbritannien. Oder auch die Likan-Report der Europäischen Kommission geht ja auch in die Richtung, dass man die sogenannten gefährlichen Teile dann abspaltet oder in eine eigene Einheit einbringt. Ich bin ja immer sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fängt allein damit an, dass man definieren muss, was ist eigentlich gefährlich. Man spricht ja immer vom Investmentbanking. Das ist ein Etikett, unter dem jeder was anderes versteht. Denn da sind auch Bereiche darunter, die durchaus der normalen Wirtschaft dienen, wie zum Beispiel die Syndizierung von Krediten oder das Verarbeiten von Kreditrisiken und auch Derivate sind eine Volkswirtschaft sinnvolle und notwendige Finanzinstrument. Wie viele Großkonzerne sichern sich vor Zins- oder Währungsrisiken ab? Und da braucht man leistungsfähige Banken, die da die Gegenseite organisieren. Also ich warne immer davor, dass so eine Zerschlagung, Investmentbanking abspalten, das klingt toll. Wenn man sich über Details dann beugt, wird es dann sehr schwer. Damit will ich nicht sagen, das Too-Big-to-Fail-Problem ist vom Tisch. Da bin ich genau der Meinung, überhaupt nicht. Und wenn ich mir Amerika anschaue, da sind die Banken ja sogar eher noch größer geworden als kleiner und damit noch riskanter, wenn sehen sie eine Schieflage riskieren. Es gibt keine leichten Antworten. Mein Ansatz ist der, es muss möglich sein, und das wird sehr schwer werden, dass eine internationale Großbank, ob Deutsche Bank, UBS oder eine Bank of America, dass wenn sie in die Schieflage gerät, dass ein Regulierer binnen 24 Stunden in einem Wochenende die Kontrolle übernimmt, dann die Eigenkapitalinstrumente aktiviert, um die Verluste abzufedern, um dann so einen Laden auch abzuwickeln. Eine Bank muss pleite gehen können, wie jedes andere Unternehmen. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist der Finanzsektor weniger riskant geworden. Aber das Problem ist nicht nur die Größe, sondern vor allen Dingen die internationale Verwobenheit. Man stelle sich vor, eine europäische Großbank mit wichtigen Aktivitäten, USA, käme in Schieflage. Da braucht man nicht viel Fantasie, dass sofort die amerikanischen Autoritäten sie auf alles stürzen würden, denen sie habhaft werden können, um ihre amerikanischen Anspruchsstellen zufriedenzustellen. Und dieser regulatorische Hickhack auf internationaler Ebene ist mindestens auch ein Teil dieses großen Problems, das noch bestimmt noch 5 Jahre mindestens braucht, bis man es annähernd gelöst hat.
Was Holger sagt, ist völlig richtig. Wir haben heute noch größere Banken und natürlich kriegen wir dieses Problem auch nicht gelöst. Es ist absolut naiv zu glauben, man könnte die UBS oder die CS unsystemrelevant machen, ohne wirklich hier massiv einzugreifen, also ohne diese Banken zu zerschlagen. Im Übrigen, Zerschlagung heißt ja nur nicht ruinieren oder eliminieren, sondern es heißt Aufspaltung in verschiedene Institutionen, was übrigens ja über Jahrzehnte auch in den USA dank des Glass-Steagall Acts hervorragend funktioniert hat. Bestimmte Aktivitäten der Banken waren den Commercial Banks verboten und die Investmentbanken, denen waren auch bestimmte Dinge untersagt. Das hat man dann alles in einen großen Topf geworfen. Heute tut man so, als sei, nachdem man diese heilige Kuh geschlachtet hat, nun die neue heilige Kuh auch nicht zu schlachten. Da bin ich völlig anderer Meinung. Und ich glaube, dass kleinere Einheiten in der Tat einen riesigen Vorteil haben. Sie sind leichter zu managen. Sie sind vielleicht auch noch übersichtlich. Denn eines ist doch ganz klar, all die Skandale der letzten Jahre haben doch gezeigt, dass keiner, wirklich keiner mehr den Überblick hat, die Krise unbeschadet überstanden haben zum Teil Glück gehabt, wie wir diese Woche von einem Top-Banker in der Schweiz gehört haben, die rechtzeitig angefangen haben, ihre Papiere zu verkaufen. Das war aber mehr gutes Timing, als dass sie wirklich da sozusagen jetzt davon überzeugt gewesen wären, dass nach Lehman sozusagen ein Meltdown des ganzen Systems droht. Und deswegen glaube ich, dass die Übersichtlichkeit, auch die Dimension einer Bank noch so sein muss, dass man sie auch noch managen kann. Denn eines ist ja auch klar, wir haben heute nicht nur das Too Big to Control Problem und das Too Big to Fail, sondern auch das Too Big to Manage Problem.
Ich bin nach wie vor skeptisch, ob man über Regulierung oder politische Entscheidungen die richtige Größe einer Bank definieren kann. Wie soll das aussehen? Also alleine in der praktischen Umsetzung stelle ich das extrem schwer vor, ad 1. Zum Zweiten, auch eine Abtrennung bringt meiner Ansicht nach nicht die Lösung. Lehman Brothers war eine lupenreine Investmentbank. Und es war Lehman Brothers, die ganze Finanzkrise ins Rollen gebracht hat. Zurück zur Schweiz. Ja, natürlich, die beiden großen Parteien SP und SVP werden das Thema auf der Agenda haben und werden damit Druck ausüben. Wenn ich die Mehrheitsverhältnisse im Schweizer Parlament richtig in Erinnerung habe, scheint es aber so zu sein, dass Vorstöße ja im Ständerat keine Mehrheitschancen zu haben scheinen. Ich formuliere bewusst vorsichtig. Allerdings steht natürlich immer im Raum eine mögliche Volksinitiative. Und dann wird es wirklich spannend, wenn man so eine komplexe Frage, und dann wird es auch dann gefährlich, wenn man so eine komplexe Frage in einer Volksinitiative fasst, zweifle ich daran, dass man so ein komplexes Thema mit einer simplen Ja- und Nein-Frage dem gerecht werden kann. Alle wollen sichere Banken, alle wollen kontrollierbare Risiken. Aber nochmal, das Thema ist international. Die Schweiz alleine kann nochmal vorgehen. Da sind sie ja schon mit den extremen Eigenkapitalvorschriften. Aber alleine wird die Schweiz dieses Problem nicht lösen können. Und schon gar nicht mit einem emotionalen Bankenwahlkampf. Das Thema ist wichtig, es ist groß, es gibt ein Problem, das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Ich warne nur davor, mit der Monstranz der gerechten Aufgeregtheit nun windmühlenartig gegen die Banken vorzugehen und am Ende mehr Schaden anrichtet als Nutzen, weil möglicherweise die Banken dann in der Schweiz zerschlagen werden oder die ziehen einfach nach London oder New York um und machen da fröhlich weiter. Wem ist damit geholfen?
Wir bleiben bei der Session und ich möchte auf den Steuerstreit mit den USA kommen. Offensichtlich ist das ein Thema, welches, egal was sonst noch debattiert und diskutiert wird, immer wieder auftaucht. Das Stichwort dazu ist das FATCA-Abkommen. Der Nationalrat hat die Frage beantworten müssen, auf welchem Weg in Zukunft Bankdaten in die USA geliefert werden sollen. Auf jeden Fall nicht automatisch, aber trotzdem, die Schweizer Banken müssen ab Mitte 2014 ihre amerikanischen Kunden melden. Jetzt, wenn ich mir nochmal vergegenwärtige, welche Aufgeregtheit, um dieses Stichwort von Holger Ahlig aufzunehmen, die Lex USA debattiert wurden, wie die Wogen da hochgingen, da war es ja im Vergleich bei diesem FATCA-Abkommen extrem ruhig im Bundeshaus. Zu Recht, Hans-Jürgen Maurus.
Das will ich nicht bewerten, sondern lediglich analysieren. Es ist ganz klar, dass man sich damit schlicht abgefunden hat. Man hat kapituliert. Das ist die erste Schlussfolgerung aus dem FATCA-Abkommen, eben auch ohne Protest mittlerweile. Man fügt sich in sein Schicksal. Zweiter Punkt, das Schweizer Bankgeheimnis ist endgültig tot, zumindest gegenüber den USA. Das wäre meine zweite Schlussfolgerung. Und die dritte Schlussfolgerung ist, ist man sich eigentlich in der Schweiz, und das ist eher dann eine Frage, bewusst, welche Kollateralschäden dies hat, auch im Verhältnis zu anderen Staaten. Da denke ich, könnte man sicherlich noch ein paar Gedanken darauf verschwenden. Ich habe das Gefühl, dass sowohl bei der Politik als auch bei der Finanzbranche und bei vielen einzelnen Instituten nur noch die Meinung vorherrscht, weg damit, weg vom Tisch, egal wie, damit wir unsere Ruhe haben. Das finde ich keine Strategie, finde ich auch nicht eine besonders konstruktive Einstellung. Da muss man sich ein bisschen mehr, glaube ich, schon einfallen lassen.
Klingt ein bisschen nach Vogelstrauß-Politik.
Absolut. Vogel-Strauß-Politik und natürlich auch ein Schuss Realismus. Man muss sich natürlich dann schon auch fragen, ob man irgendwelche Lehren aus diesem Fall zieht. Und ich meine jetzt nicht allein FATCA, sondern den ganzen Themenkomplex, wie verhandelt worden ist. Holger und ich hatten diese Woche einen interessanten Hintergrund mit einem Spitzenbanker in der Schweiz, der übrigens Amerikaner ist. Und der kam gewaltig ins Schleudern, als ich ihm die Frage gestellt habe, ob er denn sich auch mal persönlich für eine Lösung eingesetzt hätte. Und da hat er mehr mit Ausreden geantwortet als mit einer klaren Botschaft. Das heißt, er hat nicht so viel getan, wie er sicherlich hätte tun können. Und da sieht man, dass es eben doch in der Tat auch Schwächen gibt. Es gibt keine gemeinsame Strategie. Es gibt auch, glaube ich, kein untereinander Austauschen oder der Versuch, gemeinsam eine Strategie zu entwickeln. Dann darf man sich über das Ergebnis nicht wundern.
Also ich stimme dem zu, dass die FATCA-Abstimmung Ausdruck einer Resignation und einer wir können es ja eh nicht mehr ändern Haltung ist. Dann muss man sich auch aussuchen, was man den Schweizern eigentlich mal vorwirft. Stellte sich vor, es hätte wieder aufgeregte Debatten, die Drohung einer Initiative, eines Referendums gegen das Gesetz gegeben, hätte man den Schweizern mangelnden Realismus vorgeworfen. Das Thema Bankgeheimnis ist vorbei, der Damm ist gebrochen, auf G20-Ebene bereitet man den automatischen Informationsaustausch vor, die EU will ihn auch einführen, die Prozesse sind längst lanciert und ich glaube, jeder, der einigermaßen bei Verstand ist, wird diese Entwicklung nicht mehr aufhalten wollen, weil sie nicht mehr aufzuhalten ist. Im Nachgang ist man immer schlauer, wenn man so schön sagt, kann man vielleicht sagen, dass nach dem Fall der UBS in den USA vor ungefähr 5 Jahren man sich vielleicht da hätte eine Strategie überlegen müssen, mein Eindruck ist im Nachgang, dass man da immer versucht hat, nur so weit zurückzugehen, wie es unbedingt nötig ist und nicht mal proaktiv gehandelt hat. Jetzt wird man in den nächsten Jahren, wie die Schweiz auch, sich dem automatischen Informationsaustausch auch mit den Europäern anschließen müssen. Man hat politisch keine Wahl, den kann man sich dann nicht entziehen. Und dass es denn nennenswerte Gegenleistungen, wie zum Beispiel beim Marktzugang gibt. Aber wie gesagt, das Thema ist vorbei.
Sie hören SRF 4 News, die Korrespondentenrunde heute. Holger Ahlich vom Deutschen Handelsblatt und aus Genf zugeschaltet heute Hans-Jürgen Maurus von der ARD. Mein Name ist Kathi Flamiano.
SRF 4 News Talk.
Eine Sendung von SRF 4 News. Mehr Informationen und Podcasts auf srf4news.ch.